Ein kühler Tag im späten November 2019. Gemeinsam mit einem Kollegen von mir bin ich über ein langes Wochenende nach Wien geflogen. Neben dem Schloss Schönbrunn, dem Wiener Naschmarkt und den vielen anderen Sehenswürdigkeiten der österreichischen Hauptstadt fällt mir noch etwas ins Auge. So tragen viele junge Leute Sneaker mit wahnsinnig dicken Sohlen. Auf ihnen prangt ein Schriftzug, Balenciaga. Das ist für mich der erste Berührungspunkt mit einer Modemarke, die auf eine Geschichte von mehr als 100 Jahren zurückblickt, aber für mich als Verbraucher erst vor kurzer Zeit sichtbar geworden ist. Dafür aber umso stärker. Ein sogenannter Triple-S-Schuh von Balenciaga kostet gerne um die 1000 Euro. Und wer es günstiger haben möchte, kann sich einfach ein T-Shirt für 495 Euro kaufen. Und das führt mich auch zur Mission der heutigen Folge. Was steckt hinter dem ganzen Trubel und wie konnte Balenciaga, ein Unternehmen, das 2001 um die 17 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet hat, zu einem Milliardenkonzern im Jahr 2022 werden? Das alles jetzt in Folge 15 von Unternehmen dieser Welt. Balenciaga, eine Modemarke erwacht wie der Phönix aus der Asche. Auch wenn die Modemarke für mein Gefühl erst vor kurzem so richtig bekannt geworden ist, so geht die Geschichte in Wahrheit um ein Vielfaches zurück in die Vergangenheit. Konkret befinden sich die Anfänge des Modehauses bei Cristobal Balenciaga, der am 21. Januar 1895 in der spanischen Hafenstadt Getaria als Sohn eines Fischers und einer Näherin geboren wird. Seine Mutter arbeitet für einige adlige und wohlhabende Familien und näht deren Kleidung, die zumeist sehr pompös ausfällt. Dies bringt den jungen Cristobal früh mit dem raffinierten Lebensstil der europäischen Elite in Verbindung. Und nicht nur das, er ist so fasziniert von dem Handwerk seiner Mutter, dass er im Alter von 12 Jahren eine Schneiderlehre im Norden Spaniens, genau gesagt in San Sebastian, beginnt. Mit seinem Abschluss in der Tasche erhält Balenciaga eine Anstellung als Designer bei dem Modehersteller Grand Almacén au Louvre und wird 1913 nach nur 2 Jahren zum Leiter der Damenschneiderei ernannt. Während seiner Tätigkeit im Louvre reist er häufig nach Paris und macht sich vor Ort ein Bild der führenden Modehäuser. Denn Paris gilt bereits damals als Zentrum der internationalen Modewelt. 1917 wagt Balenciaga dann den nächsten Schritt, als er einen eigenen Schneidersalon für hochpreisige Damenmode in San Sebastian gründet. 1917 wird damit auch als offizieller Gründungszeitpunkt von Balenciaga gesehen. Bald darauf folgen auch Standorte in Madrid und Barcelona. Zu seinen Kunden gehören zu dieser Zeit vor allem Monarchen, die bereit sind, hohe Summen für hochpreisige Kleidung zu bezahlen. Doch diese Abhängigkeit birgt auch ein hohes Risiko, das sich 1931 mit dem Sturz der Monarchie in Spanien auftut. In der Folge des gesellschaftlichen Umbruchs muss Balenciaga noch im selben Jahr Konkurs anmelden. Auch der Start weiterer Modesalons im Jahr 1932 ist nur von kurzem Erfolg gekrönt. Denn 1936 bricht der spanische Bürgerkrieg aus. Cristobal Balenciaga wandert daraufhin nach Paris aus, wo er 1938 gemeinsam mit seinem späteren Lebenspartner und einem weiteren Unternehmer einen Balenciaga Haute Couture Salon eröffnet, der bis heute Flagship Store, also das Vorzeigeobjekt des Modehauses, ist. Aber was bedeutet eigentlich Haute Couture? Übersetzt bedeutet es so viel wie gehobene Schneiderei und umfasst damit Mode, die aus luxuriösen Materialien in Handarbeit von renommierten Modehäusern maßgeschneidert wird und sich im obersten Preissegment befindet. Diese Mode ist zur damaligen Zeit sehr gefragt. Kein Wunder also, dass Cristobal Balenciaga, der sein Handwerk wie kaum ein anderer versteht, schnell bekannt wird. So treiben seine tadellosen und innovativen Kreationen die Mode zu dieser Zeit in eine ganz neue Richtung. Das liegt auch daran, dass seine eleganten und modernen Kleidungsstücke großen Anklang in der Pariser Modeszene finden und der Frauen damit ein selbstbewusstes und emanzipiertes Aussehen verleiht, was zu dieser Zeit neue Standards setzt und Balenciaga von Chanel und Dior abhebt. In der Folge wird Balenciaga in kurzer Zeit zum Kultmodehaus und da der Kunde König ist und die Nachfrage so hoch, führen bald darauf britische und amerikanische Kaufhäuser wie Harrods oder Bloomingdale's Balenciaga-Mode ein. Der Absatz am US-Markt führt auch dazu, dass der Modedesigner selbst während des Zweiten Weltkrieges mit seinen Werken Geld verdient. Und nicht nur das, Balenciaga stellt sich breiter auf und bringt 1947 ein Parfum und ab 1955 auch Schmuck heraus. Das Wachstum, verbunden mit der großen Nachfrage, führt aber auch zu Neid anderer Modedesigner. Der einzigartige Stil von Balenciaga wird so immer häufiger kopiert. Und Cristobal Balenciaga, der später als Meister der Haute Couture bezeichnet wird, reagiert prompt. Die Balenciaga-Modeschauen finden fortan immer einen Monat nach allen anderen Couture-Veranstaltungen statt, um die Kreation von Nachahmern zu schützen. Und auch monetär ist das Geschäft sehr lukrativ. So erzielt das Modehaus gegen Ende der 1950er Jahre einen Umsatz von rund 1,5 Millionen Dollar, was heutzutage um die 15 Millionen US-Dollar wären. Dabei profitiert Balenciaga oft von seinen prominenten Kunden wie der US-Schauspielerin Grace Kelly oder der Königin Fabiola von Belgien. Auch die nächsten Jahre verlaufen zunächst erfolgreich. Doch langsam zeichnet sich ein neuer Modestil ab. Jeanshosen und T-Shirts finden mehr und mehr Einzug in die Kleiderschränke der Zeit. Und die Haute Couture verliert ihren Kundenstamm. Cristobal Balenciaga schließt daraufhin nach mehreren Jahrzehnten des Erfolgs 1968 sein Lebenswerk, das Modehaus Balenciaga. Lediglich der Parfümbereich wird aufrechterhalten. Ein öffentliches Statement gibt es nicht. Doch damals wie heute wird vermutet, dass Cristobal keine echten Möglichkeiten mehr gesehen habe, Haute Couture zu entwerfen und diese zu verkaufen. 4 Jahre später verstirbt der Modedesigner im Alter von 77 Jahren. Seine Form und Silhouetten werden aber noch bis heute Einfluss auf die Modewelt haben. Und damit kommen wir zum zweiten Teil des Podcasts. Denn wie wir wissen, ist Balenciaga heute ein Milliardenunternehmen und Teil des Luxuskonzerns Kering. Wie also kam es zu dieser Entwicklung? Nun, mit dem Ableben von Cristobal Balenciaga wird die Parfum Balenciaga S.A. in die Balenciaga S.A. integriert. Und das Unternehmen geht an Balenciagas Nichten und Neffen, die es 1978 an das deutsche Pharmaunternehmen Höst verkaufen. Höst baut in den folgenden Jahren das Parfumgeschäft von Balenciaga weiter aus und verkauft das Unternehmen 1986 an das französische Mode- und Kosmetikunternehmen Jacques Bogart. Nur ein Jahr darauf wird mit einem neuen Modedesigner die Modesparte neu gestartet. Jedoch werden die Kleider weniger an die Öffentlichkeit verkauft. Vielmehr fokussiert man sich zu dieser Zeit darauf, Uniformen beispielsweise für Fluggesellschaften, Hotels oder Airlines zu entwerfen. Parallel zu diesem Geschäft öffnen auch wieder erste Balenciaga-Boutiquen, wie beispielsweise in Japan, doch die Aufmerksamkeit auf die einst so angesagte Marke ist eher gering. »1997 kommt es dann aber zu einer Entscheidung, die Balenciaga den Weg zum heutigen Dasein bereiten wird. Nicolas Ghesquière wird als neuer Chefdesigner ernannt. Inspiriert vom Gründer Cristobal Balenciaga experimentiert Ghesquière mit teils ungewöhnlichen Stoffen und Materialien und in den folgenden Saisons präsentiert die Modemarke ausdrucksstarke und futuristische Mode für die selbstbewusste Frau. Man könnte hier schon fast sagen, dass man sich vom Verständnis der Marke her auf die alten Werte besinnt hat. Der neue Designer wird daraufhin als Messias der Mode von der Fachwelt und Presse hochgelobt. Mit der Einführung von Herrenmode und angesagten Designertaschen folgt dann der Durchbruch. Balenciaga ist Anfang der 2000er zurück in der Welt der Mode. So ist die Nachfrage insbesondere auf die Designertaschen oft so groß, dass man mit Wartelisten arbeiten muss. Dabei verhilft die hohe Exklusivität der Marke, noch weitere Bekanntheit zu erlangen. Doch auch, wenn das angestaubte Modehaus wieder zurück ist, sind die Umsätze zunächst noch gering. So liegt der Umsatz im Jahr 2000 bei 17,3 Milliarden US-Dollar, bei einem Gewinn von ca. 1,1 Milliarden US-Dollar. Mehr als die Hälfte des Umsatzes stammt dabei zudem aus den Parfümverkäufen. Aber das Potenzial, was hinter der Marke mit dem starken Namen steht, ist enorm. Das sieht 2001 auch der französische Luxuskonzern Kering, zu dem Marken wie Gucci oder Saint Laurent gehören. Kering übernimmt noch im selben Jahr 91% von Balenciaga. Die restlichen 9% erhalten mit Nicolas Ghesquière der Mann, der Balenciaga wieder ins Rampenlicht geholt hat. Damit soll sichergestellt werden, dass der Designer ans Unternehmen gebunden wird und seine Kreationen langfristig zum Erfolg beitragen. Dieser Schachzug gelingt. Während seiner 15-jährigen Amtszeit bei Balenciaga trägt Ghesquière dazu bei, dass das Modelabel zu einer der am schnellsten wachsenden und profitabelsten Marken der Muttergesellschaft Kering wird. So baut er ein großes Produktionsteam in Paris auf, was aus mehr als 30 Mitarbeitern im Designstudio und 50 Mitarbeitern in den Fertigungsateliers besteht. Zu Beginn seiner Zeit waren es noch weniger als die Hälfte in beiden Abteilungen. Auch die Anzahl der Balenciaga-Läden, die Anfang des Jahrtausends noch einstellig ist, ist bis 2012 auf 62 Stück angewachsen. Doch auch wenn das Modehaus dank des französisch-belgischen Designers groß geworden ist, kriselt es hinter der Fassade. So geben Ghesquière und Kering im November 2012 bekannt, dass die Zusammenarbeit beendet wird. Ein klares Statement zu den Gründen wird nicht veröffentlicht. Es ist aber anzunehmen, dass der Designer einen größeren Anteil für seine Arbeit haben wollte. Kering wollte hier nicht mitgehen. Sein Nachfolger Alexander Wang übernimmt ab 2013, führt die Marke aber nicht in die gewünschte Richtung, sodass schon nach 2 Jahren der Mann folgt, der Balenciaga zu der Marke machen wird, die wir heute kennen. Der in Georgien geborene Demna Gvasalia übernimmt 2015 den Posten des Kreativdirektors bei Balenciaga. Seither gibt es kaum einen Designer, der so sehr polarisiert und eine Marke so sehr hat in den Fokus rücken lassen. Und genau das führt zu der Frage, warum das so ist. Wie hat es Balenciaga geschafft, dass Kunden bereit sind, 500 Euro für ein T-Shirt mit einem einfachen Balenciaga-Schriftzug auszugeben oder aber darauf schwören, ihren Kaffee aus der 85 Euro teuren Balenciaga-Kaffeetasse aus schwarzem Porzellan zu trinken? Nun, dafür gibt es natürlich nicht den einen, sondern mehrere Gründe, die sich durch das Zusammenspiel noch weiter verstärken. Zunächst aber können wir ausfindig machen, dass Balenciaga aufgrund seiner Vergangenheit eine bekannte und starke Marke ist, die seit ihren Anfängen in ihren Kreationen als mutig, revolutionär und extravagant gilt. Dieses Image sorgt dafür, dass die Marke damals wie heute wohlhabende Personen anzieht. Und damit zumeist auch Personen, die im öffentlichen Licht stehen. Und Balenciaga damit eine Werbefläche geben, was der Marke hilft, an Bekanntheit zu gewinnen. Noch dazu vermittelt es Außenstehenden das Gefühl, dass Besitzer von Balenciaga-Kleidung einer besonderen Gruppe angehören, da sie es geschafft haben, sich einen der exklusiven und teuren Artikel leisten zu können. In einer Welt, in der sich vor allem die Millennials stark über ihren Social-Media-Auftritt profilieren, ist es neben dem Stück Stoff also auch ein Stück Selbstwertgefühl, was ich mir kaufe. Natürlich, auch die Qualität der Marke ist gut. Aber ich bin mir sicher, dass ich auch für 100 Euro tolle Schuhe bekomme und somit keine 795 Euro für Balenciaga Triple S Sneaker ausgeben muss. Der Modemarke ist es also gelungen, für mehr als nur ein Kleidungsstück zu stehen. Vielmehr möchte man mit den Klamotten auch ein Gefühl verkaufen, das die Träger zu einer Gruppe gehören lässt. Dank der ausgefallenen Ideen des Balenciaga-Designers Gvasalia, wie eine Handtasche, die wie ein IKEA-Beutel aussieht, einem Schlüsselanhänger in der Form von einem Auto-Wunderbaum oder aber kürzlich einer Handtasche, die man mit einer Chipstüte verwechseln könnte und für schlappe 1.800 Euro zu haben ist, steht das Modehaus zudem kontinuierlich im Rampenlicht. Seit 2021 ist man zudem in die Haute-Couture-Sparte zurückgekehrt. Ein Schachzug, der neben medialer Aufmerksamkeit wohl auch dazu führen wird, dass Balenciaga auch in Zukunft weiter wachsen wird. Und das ist man in den vergangenen 20 Jahren wie nur wenige andere Unternehmen. Von 17 Millionen US-Dollar Umsatz zu Beginn des Jahrtausends auf über 2 Milliarden US-Dollar Umsatz im Jahr 2021. Kering hatte also bei der Übernahme den richtigen Riecher, was nicht zuletzt an den Modedesignern Nicolas Ghesquière und Demna Gvasalia liegt. Sollte es Balenciaga auch weiterhin gelingen, nicht nur ein Kleidungsstück, sondern einen Lifestyle zu verkaufen, bin ich mir sicher, dass die Geschichte des Modehauses noch weiter geschrieben wird. Denn Balenciaga schafft es zu polarisieren. Und das ist es wohl, was in der heutigen Zeit dazu führt, dass Marken den Durchbruch schaffen. Das war Folge 15 von Unternehmen dieser Welt. Balenciaga, eine Modemarke erwacht wie der Phönix aus der Asche. Die Recherche dieser Folge erfolgte nach bestem Wissen und Gewissen. Die Podcast-Serie Unternehmen dieser Welt erscheint alle 2 Wochen mittwochs auf Spotify, Apple Podcast, Podimo und weiteren gängigen Podcast-Kanälen. Euch hat der Podcast gefallen? Dann hinterlasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung und empfehlt den Podcast weiter. Für Anregungen, Feedback oder Ideen nutzt die E-Mail-Adresse in den Shownotes oder kontaktiert mich auf Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.